Wir schreiben das Jahr 1937 bis 1939, der Vorabend des Krieges. Dietrich Bonhoeffer bildet in Finkenwalde für die Bekennende Kirche Pfarrer aus im letzten Stadium, im sogenannten Vikariat. Was lernen die Pfarrer dort? Sie lernen praktische Hilfe für den Pfarrdienst unmittelbar vor ihrer Aussendung in den Gemeindedienst. Und er hat uns verschiedene Lehrinhalte weitergegeben. Unter anderem hat er versucht, einen Katechismus für den Konfirmandenunterricht zu entwickeln. Was dann die Pfarrer in den Gemeinden den Konfirmanden mitgeben. Und Dietrich Bonhoeffer hat es so gemacht, dass er verschiedene Fragen in den Raum gestellt hat. Und anhand dieser Fragen sollte dann sozusagen der Konfirmand, die Konfirmandin gelehrt werden. Eine Frage war: Wie lebt die Gemeinde in der Welt? Können wir uns mal angucken. Wie lebt die Gemeinde in der Welt? Und Dietrich Bonhoeffer hat seinen Pfarrerkollegen Folgendes mitgegeben, was die Konfirmanden unterrichten sollen. Der Konfirmand sollte hören: Die Gemeinde Gottes lebt als Fremdling, der in seine Heimat wandert. Sie macht von den Gütern der Welt nur zur Notdurft Gebrauch. Sie hat ihr Herz nicht bei der Welt, sondern im Himmel. Wie gesagt, geplanter Konfirmandenunterricht am Vorabend des Krieges 1937. Man könnte jetzt die Frage stellen: Wie kommt denn Bonhoeffer auf solche Sätze? Ist es nicht eine völlige Überforderung, die Jugend mit solchen Dingen zu belasten? Ganz einfach. Es gehört zum Wesen des Vertrauens in Jesus Christus, diese Haltung, diesen Geist, der hier ein Stück ist, anzunehmen und der hier auch steht. Und wisst ihr, viele Bibeltexte, und viele von euch kennen sie, spricht sozusagen dieselbe Sprache. Und wir haben heute so einen Bibeltext, der Andreas hat schon angedeutet, dieser Abram damals, der einfach loszieht, der seine Heimat verlässt. Und ich finde das total spannend, weil ich jetzt im Sommer für mich entschieden habe, dass ich aufgrund der Dinge, die da auch sind, an Freizeiten und Urlaub, dass wenn ich dran bin, immer den Text nehme, der für diesen Tag auch gegeben ist. Und das ist heute für diesen Tag 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Und behaltet das mal mit im Hintergrund, dieser Gedanke, Gemeinde ist etwas, Herz im Himmel, die Güter der Welt nur zur Notdurft. Das sind durch alles alte Worte, aber die spiegeln genau das wider, was wir hier auch finden. Und so heißt es bei der Berufung des Abraham Folgendes. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Wenn man nach dem Glauben fragt, nach dem Glauben an Gott, nach dem Glauben in Christus und was dieser Glaube ist, wisst ihr, da kommt man an diesem Text nicht vorbei. Man kommt an diesem Abraham beim Thema Vertrauen und Glaube nicht vorbei. Man könnte fast sagen, diese Lebensgeschichte eines Abraham, das ist wie eine Gebrauchsanweisung für Glauben in dieser Welt. Wie geht das, dass ich Gott vertraue? Und jetzt stelle ich dir die Frage: Was ist denn das für dich? Vertrauen in Jesus, Vertrauen in Gott. Was hast du damit für ein Bild, für Gedanken im Herzen? Für viele von uns ist es die Tradition, in der wir groß geworden sind. Immer wieder ist das Vertrauen in Jesus und der Glaube in Gott der Notnagel in Krankheit und schwierigen Zeiten. Immer wieder ist Glaube und Vertrauen die Versicherung für das Leben nach dem Sterben. Für viele ist Glaube auch die Wertebasis für mein Leben. Und wisst ihr, die Dinge, die ich genannt habe, die sind alle nicht schlecht. Und die haben auch alle ihre Berechtigung. Aber wisst ihr, sie treffen nicht den Kern. Sie treffen nicht den Kern. Was ist Glaube und Vertrauen? Ich stand vor ein paar Tagen hier draußen im Hof und ich habe jetzt vermehrt, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, vermehrt Gespräche mit Leuten, die Christus nicht ihren Herrn nennen, aber aufgrund dieser Zeit kommt man schneller zum Thema des christlichen Glaubens als noch vor ein paar Monaten. Habe ich jetzt an ein paar Stellen gemerkt und habe mit einem Nachbar geredet und natürlich ging es um Politik, es ging um Gas, es ging um Krieg, um die Themen, die die Welt gerade beschäftigt. Und dann sagt mir unser Nachbar, weißt du, Falk, was mich am meisten aufregt, das ist dieser Egoismus. Das merke ich überall. Jeder denkt nur an sich. Und dann sage ich ihm, na weißt du was? Das ist genau das, was die Bibel eigentlich sagt, dass der Mensch eben Rettung braucht, Glaube und Vertrauen braucht, weil er von Grund herauf nicht gut ist. Er braucht Erlösung und Rettung. Und das guckt er mich an, hat es wirklich zugehört und sagt, wie jetzt? Ihr als Christen geht davon aus, dass der Mensch nicht gut ist. Ich dachte, ihr seid doch für das Gute im Menschen. Ich sage, das kann schon sein, aber der grundlegende Punkt ist eben der, dass der Mensch Rettung braucht, weil er nicht gut ist, weil er verloren geht. Und dann guckt er, und wir hatten jetzt, gestern stand ich nochmal drüben, und dann sagt er, du, das mit dem Egoismus, das lässt mich nie los. Ich finde es total spannend, dass solche Themen jetzt da auftauchen, wenn man auch ein Stück die Verlorenheit, ich sag mal, und auch das dunkle Herz der Menschen vielleicht ein bisschen mehr kennenlernt noch als vor ein paar Jahren. Deswegen lasst uns, das ist so wichtig, in Gemeinde Glaube und Vertrauen kennenlernen. Und das können wir kennenlernen, wenn wir ein Stück in die Abrahamsgeschichte gucken. Aber wir lernen dabei immer den kennen, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Der für uns gestorben ist. Der auferstanden ist. 3 Punkte. Vertrauen, einen Auftrag zu gehen. Einen Auftrag zu gehen. Und zwar, wollte das nicht hinten ranschreiben, ist ja wieder so negativ, ne? Aber es ist ein Gehen in eine kaputte Welt. Das muss man einfach sagen. Kapitel 12 im ersten Mosebuch ist ein Einschnitt. Bis dahin, Kapitel 1 bis 11, nennt man es die sogenannte Urgeschichte. Und wisst ihr, in der Urgeschichte, alle, die zur Bezirkskonferenz mit waren, haben das von Johannes Berthold ganz schön dargelegt bekommen, ist eine gestörte Welt. Sie steht unter Gottes Gnade, aber gestört. Was ist alles kaputt gegangen? Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch im Garten Eden, kaputt gegangen. Das Verhältnis zwischen Brüdern, Kain und Abel, kaputt gegangen. Das Verhältnis zwischen den Völkern, Turmbau zu Babel, Zerstreuung, kaputt gegangen. Und jetzt sind wir am Ende von Kapitel 11 und jetzt sagt praktisch so das Kapitel 11, die Erde ist verwirrt und zerstreut, verwirrt und zerstreut. Jetzt ist das Spannende, ich bin auch manchmal verwirrt und zerstreut. Das war letzte Woche, bin ich in Gedanken gewesen, habe Zeug vorbereitet und dann kommt mein Sohn, der Kleine, der Kurt, und sagt, Papa, Cappuccino? Das war so um 3:30. Ich sage, ja, Cappuccino. Und ich dachte, das ist der Auftrag der Mutter, das heißt, dass meine Frau den Cappuccino macht. Habe aber nie gecheckt, dass er den Cappuccino macht. Und dann ist Folgendes passiert, ich habe dann gesagt, mit Milch, Drittel Milch. Ja, und dann marschierte er los und dann hat er im Wasserkocher den Cappuccino angerührt. Mit Milch. Verwirrt und zerstreut. Nicht mein Kind, sondern ich, weil ich der festen Annahme war, gibt es noch irgendeine mütterliche Instanz, die das in der Küche leitet und regelt. Aber nein, das hat er selber in die Hand genommen. Wir haben eine Negativität getrunken. Also, wenn man das sozusagen anguckt, Kapitel 11 endet genauso, natürlich mit viel größeren Problemen, verwirrt und zerstreut. Und jetzt ist der spannende Punkt, wie macht Gott weiter? Was macht er denn jetzt? Jetzt würde ich gucken, wenn ich schon mit einer Person anfangen muss, dann würde ich eine Person heraussuchen, die sozusagen den Ansprüchen entspricht und die sich diesem Elend der Welt entgegenstellen kann. Mit markanten Worten und kräftigen Taten, vielleicht so ein Ulrich Barzani oder Theo Lehmann-Verschnitt. Das wäre für verwirrt und zerstreut genau das Richtige. Er wählt Abraham. Und jetzt haben wir im Vorfeld von Kapitel 11 ein paar wenige Hinweise zu diesem Abraham, so hieß er damals noch. Was wissen wir von ihm? Wir wissen nicht, was er glaubt, bis zu dem Punkt. Wir wissen, dass sein Bruder gestorben ist. Wir wissen, dass daraufhin sein Vater die Heimat verlassen hat und schon mal umgezogen ist. Das heißt, der Abraham ist schon einer, der in der Fremde lebt. Abraham hat vielleicht eine Menge Güter, aber das Wichtigste im damaligen Kulturkreis hat er nicht, nämlich Nachkommen. Seine Frau, die gleichzeitig seine Halbschwester ist, bekommt keine Kinder. Also wenn man dieses Leben anguckt, von diesem Abraham bis zu seinem 70. Lebensjahr, da würde man sagen, naja, sehr normal, sehr viel Tiefschläge, mehr als Hochphasen. Wisst ihr, so beginnt Vertrauen. In diese Situation hinein redet ein Abraham. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, geh für dich, geh. Und in diesem Gehen, in diesem Wort steckt auch drin, geh zu deinem Besten. Wenn du jetzt die Dinge loslässt, wenn du jetzt losgehst, dient es dir zum Besten. Und wisst ihr, was ich total verrückt finde? Gott fängt an, in eine Familiengeschichte hineinzuwirken. Also nach den kaputten Verhältnissen in dieser Welt ist das, was jetzt sozusagen unter Gottes Berufung und Segen steht, die Geschichte einer Familie. Deswegen nennt man das erste Mosebuch von Kapitel 12 bis zum Ende die Vätergeschichte. Es wäre sehr schön, wenn man sie auch Müttergeschichte nennen könnte, weil das ist sie genauso. Oder Kindergeschichte. Ich sage das ganz bewusst. In diesem Punkt der Heilsgeschichte lebt Glauben weiter in Familie. Von Generation zu Generation. Und dieses System Familie überbrückt diese Zeit bis zum großen Volk. Ich weiß, das ist ein bisschen knackig, also wenn ich mir das durchdenke. Ne? Familie, der Ort, wo Glaube weitergegeben wird. Ich habe mal ein paar Punkte, wo ich mich ein bisschen reinfühle und ich mich selber auch bekenne. Ich weiß beim Thema Familie, dass die erwachsen gewordenen Kinder manchmal sehr undankbar sind. Wenn man es von der mittleren Generation anguckt, ich weiß, dass die alten Eltern wahnsinnig stur sein können. Wir kommen langsam in die Phase, ich weiß auch, dass pubertierende Kinder einfach nur verrückt sind. Mittlerweile habe ich es auch begriffen, dass die Eltern von Teenagern sehr peinlich sind. Und ich erlebe es nach wie vor oft jeden Tag, kleine Kinder sind natürlich wahnsinnig süß, aber auch anstrengend. Kannst du dir vorstellen, dass genau dieses System, die Dinge, die ich dir jetzt gerade genannt habe, genau das Umfeld sind, wo Glaube lebt, weitergegeben wird? Vielleicht bist du mit deinem Glauben in der Familie auch allein. Aber ich vertraue darauf, und wenn man diese Heilsgeschichte anguckt, dass wirklich Glaube und Vertrauen in Christus in dieser Familie des Abraham überlebt, groß wird. Und dass das vielleicht auch unter uns in dieser Zeit so sein wird. Abraham hört. Was hört Abraham? Wir schauen uns mal an, was alles zu verlassen ist. Man redet hier von sogenannten Kreisen, man könnte sagen konzentrische Kreise, die nach innen hin sozusagen immer, konkreter werden. Gott fängt an zu sagen, verlass dein Vaterland, Das ist so, sage ich mal, die Region. Verlass deine Verwandtschaft. Das sind die Tanten und Onkels, die man vielleicht auch, wo man sagen kann, okay, wenn ich denen den Rücken kehre, das ist gar nicht so schlimm. Gibt's ja auch. Und dann ist so der Mitte, der Kern dieses Verlassens, das Vaterhaus. Also wirklich die engsten Beziehungen, das, was bis dahin prägende Kraft war, das wird verlassen. Und wie gesagt, übersetzen könnte man es aus der hebräischen Sprache, es ist gut, wenn du gehst. Die ganzen Sicherheitsstricke werden gekappt und der Fokus wird auf das gelenkt, was kommt. So läuft es im Glauben an Jesus. Paulus schreibt mal im Philipperbrief: Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Das ist Glaube. Dass die Vergangenheitsbefestigung, die Vergangenheitsorientierung, dass die wirklich ein Stück gekappt wird, dass ich ausgestreckt wird nach dem, was Gott mit mir vorhat und letzten Endes ausgestreckt wird nach seiner Ewigkeit. Eines der wichtigsten Dinge, die ich zum Bezirksgemeinschaftstag von Johannes Berthold behalten habe, war die Sache mit dem Turmbau zu Babel. Da wollte der Mensch sich einen Namen machen, seine Vergangenheit zementieren, seine Identität suchen und festlegen. Er wollte wer sein. Und was ist passiert? Er hat seine Identität verloren. Und es endete in der Katastrophe. Hier lesen wir, dass Gottes Ziel ist, dass das Vertrauen in Christus die Identität ist, die wir haben. Nichts anderes. Und in dieser Identität mit Gott sagt Gott zu Abraham Folgendes: Ich zeige dir das Ziel. Ich segne dich. Ich mache dich zum Segen. Wenn ich in die Praxis gucke, seelsorgerliche Gespräche und auch Gespräche mit Menschen, auch innerhalb von Gemeinde, da vielleicht manchmal sogar sehr groß, weil oft vieles auch verdeckt ist. Wisst ihr, es geht oft um Vergangenheit. Es geht um die Verletzungen der Menschen. Es geht um meine Eltern, die irgendwas falsch gemacht haben. Es geht um meine persönliche Vätergeschichte oder um irgendwas. Ich glaube, wir sollten viel mehr betonen, dass Glaube an Jesus wirklich eine Loslösung der Vergangenheit ist, auch eine Loslösung von den Verletzungen und ein Ergreifen der Zukunft und zu sagen: Christus, ich vertraue dir und ich gehe mit dir. Das ist das, wofür das Kreuz steht letzten Endes auch. Zur Vergebung, zur Versöhnung auch der Dinge, die waren. Ich lese immer mal wieder ein paar Bücher auch, interessiert mich selber, ne? Seelsorge, Lebensberatung, die emotionale Entwicklung von Menschen. Und da habe ich jetzt in einem Buch folgenden Satz gelesen. Ich finde den sehr knackig, aber ich glaube, da ist viel Wahrheit dran. Da schreibt der Autor: Viel zu oft bleiben wir der egozentrische Teenager der Vergangenheit. Mit einem Selbstbild der Minderwertigkeit und einer kindlichen Ich-Bezogenheit. Ein egozentrischer Teenager der Vergangenheit. Es geht um Minderwertigkeit. Es geht um eine kindliche Ich-Bezogenheit. Die Anrede Gottes führt hier raus. Raus aus diesen Kreisen. Und Abraham verlässt, man könnte sagen, Sicherheitsland und betritt Glaubensland. Das macht er einfach. Da geht hier los. Und das Spannende ist, ne, es ist oft zitiert worden, er weiß nicht wohin. Wenn man die Bibel anguckt, es wird immer wieder auf Abraham Bezug genommen. Ich glaube, mit eines das letzte Mal im Hebräerbrief, Kapitel 11. Und da beschreibt der Autor des Hebräerbriefes nochmal das Leben des Abraham. Wie war denn das? Und da schreibt er: Abraham wusste nicht wohin. Abraham war fremd. Abraham hat provisorisch gelebt, Hütten und Zelte. Abraham musste ein Leben lang warten und Abraham sieht die Erfüllung der Verheißung nicht. Das ist Glaubensleben. Das schreibt der Hebräerbrief und das ist ja etwas, ach, wo ich sagen kann, Mensch, will ich das? Aber letzten Endes ist genau dieser Ort zu sein, zu existieren, wisst ihr, dieses Ergreifen der Ewigkeit, dieses Sagen, Jesus, ich gehöre dir und ich verlasse mich voll und ganz auf dich. Ein zweites, Vertrauen einer Verheißung, die Gott erfüllt. Also wir haben gerade gehört, was Abraham alles verlässt und was verlassen wird. Und da bleibt mir schon immer wieder auch der Kloß im Hals stecken. Die Grundmelodie des Glaubens ist Loslassen. Aber nicht nur das, sondern Gott sagt auch Dinge zu, die kommen werden, die geschehen, die passieren, die ein Abraham bewirken wird durch Gott. Und bei dieser Geschichte muss ich immer dran denken, wie ich auch Vaterland verlassen habe. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, ich bin eigentlich schon eher so ein bisschen der Bodenständige. Ich hätte mir nie träumen können, dieses wunderbare Niederwürschnitz im Erzgebirgsvorland neben der A72. Manchmal denke ich, was habe ich an diesem Landstrich geliebt? Ne? Aber das zu verlassen. Und dann war der Punkt, dass ich wusste, ich musste gehen. Und dann hatte ich einen alten Skoda Octavia und da lag hinten ein alter Rechner drinne, 486er, für die Bibelschule und mein auseinandergemachtes Fahrrad und eine Reisetasche. So bin ich los. Und dann, jetzt ist es fast 20 Jahre her, dann guckst du in den Rückspiegel und denkst, was hat Gott seitdem alles gemacht? Wie verrückt ist das? Ich sage das immer wieder, ne? Wo kommen die ganzen Kinder her, die am Tisch sitzen? Die Dinge, die man auf einmal haben kann. Wenn ich jetzt alles zusammenpacken würde, wie viele LKWs wären das? Wisst ihr, der Blick in den Rückspiegel, der Blick in den Rückspiegel, zu gucken, was Gott da getan hat. Abraham bekommt aufgrund dieser Glaubensverheißung genau das mit. Und er sagt zu einem Abraham, guck mal, großes Volk, Segen. Und du wirst Segen sein. Alle Geschlechter auf Erden. Und jetzt kommt was zu diesem Thema dazu, das ist für uns manchmal ein bisschen fremd, aber ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Wisst ihr, das Wesen von Verheißung Gottes, ist es immer so, Gott fängt mit einer Person an. Und es ist immer so, eigentlich in 100% der Fälle, dass die Erfüllung der Verheißung diese eine Person nicht sieht. Sondern, dass es klein beginnt, aber Gott immer das Große und Ganze im Blick hat. Also er schaut deine Zeit und dein Leben immer schon durch die Perspektive Ewigkeit an. Das macht er. Und deshalb haben wir dieses Lied gesungen. Weißt du, du bist Teil der Geschichte, nicht das Zentrum. Gott macht einen großen Namen aus dir, niemand anders. Gott macht das. Und ich glaube, dass unsere gefallene Welt, unsere teilweise auch immer wieder kaputten Familien und Beziehungen, die rühren daher, weil wir manchmal die Kurve nicht kriegen, sondern weil es schon darum geht, dass mein Name etwas zählt. Dass ich meinen Namen erhalte, dass mein Name groß wird. Zum Wesen des Glaubens gehört es, dass Gott sagt, ich gestalte und mache deinen Namen groß, auf meine Art und Weise, nicht du. Es gibt in der griechischen Mythologie den Ikarus. Also das ist nicht der Bus an der Bushaltestelle vor 35 Jahren. Das habe ich auch so mal erkennen dürfen. Der Ikarus, der war mit seinem Vater gefangen auf einer Insel. Und dann soll er da befreit werden. Und dann bekommt der Ikarus Federn als Flügel rangeklebt. Und zwar mit Wachs. Und da gibt sein Vater ihm den Rat, Ikarus, fliege nicht zu tief. Die Feuchtigkeit des Meeres wird den Wachs auflösen. Fliege nicht zu hoch. Die Sonnenstrahlen werden das Wachs lösen und du wirst abstürzen. Was macht Ikarus? Ikarus sehnt sich nach der Sonne und kommt zu weit an die Sonne heran. Er will zu hoch hinaus und was passiert? Er stürzt ins Meer, weil der Wachs aufgelöst wird durch die Strahlen der Sonne und er landet sozusagen in der Verlorenheit. Ich halte nichts von griechischer Mythologie, aber die Geschichte finde ich toll. Gottes Geschichte mit Abraham ist ganz anders. Wisst ihr, Abraham, wie er bis dahin noch heißt, bedeutet erhabener Vater. Abraham, da wird ein Laut eingefügt, bedeutet Vater einer Menge. Also in diesem Glaubensweg verändert sich der Name und auch die Selbstsicht eines Abraham. Und dann sagt natürlich Gott diese wunderbaren Worte, ich will dich segnen. Das ist im Alten Testament immer erstmal Güter, Besitz, Nachkommen. Aber dann kommt ein ganz wichtiger Zusatz. Du wirst Segen sein. Ganz praktisch in dein Leben möchte ich dir sagen, wenn du um Segen bittest, dass du Segen erhältst, ist das Wesen des Segens immer, dass du diesen Segen dann erhältst, wenn du andere segnest und für andere Gutes tust. Die Bitte um Segen ist nie, dass ich mehr bekomme oder viel habe, sondern die Bitte um Segen ist immer involviert, dass ich sage, wenn ich um Segen bitte, dann bin ich Segen. Anders geht es gar nicht. Und wisst ihr, das ist so oft und manchmal für mich auch so schade, wenn ich manchmal auch Gespräche habe oder Dinge auch erlebe, wo man merkt, Glaube bleibt irgendwie Theorie. Glaube bleibt ein Leben ohne eine Verfasstheit in der Realität. Oder oftmals bleibt Glaube auch ein Thema, wo ich sage, na was bekomme ich denn davon, was habe ich denn davon, was bringt es mir? Und ich würde eigentlich dieser Welt zurufen, wenn du den Segen Gottes erleben willst, sei Segen. In ein paar Wochen fahre ich nochmal mit einer Gruppe Teenagern aus Zwoda, da sind ja schon fast Jugendliche alle, fahren wir Kanu und da gucken wir uns Römer 12 an. Und ich möchte mal was zeigen. Paulus macht das nämlich genauso. Immer in dem zweiten Teilen seiner Briefe, Galaterbrief, Römerbrief, Thessalonischer Brief, also wo es praktisch darum geht, wie lebe ich denn jetzt Glauben, wie mache ich das? Dann schreibt Paulus immer wieder, sei auf Gutes bedacht. Punkt. Also die Praxis des Glaubens kommt aus dem Wissen und dem Erkennen, ich brauche Erlösung und diesem Schritt über die Schwelle, dass ich sage, meine Lebensmelodie ist die, ich bin auf Gutes bedacht. Das ist Segen sein. Vater aller Gläubigen wird Abraham genannt. Er geht los. Er wird das Leben. Er lebt diese Beziehung zu Gott im Gehorsam, im Loslassen und er erlebt es ohne Gesetz. Wisst ihr, das Geniale ist ja, ne? Vater aller Gläubigen. Das machen die ganzen neutestamentlichen Autoren, holen den Abraham ran, weil da Glaube und Vertrauen zu sehen ist, ohne das Gesetz, ohne den Buchstaben, dass ich sagen muss, ja, ich muss das aber machen, sondern nein, ich mache das, weil Gott in mir lebt und in mir gesprochen hat. Und deswegen nur mal exemplarisch ein Beispiel. Da schreibt Paulus im Römerbrief, nicht anders ist es mit der Zusage Gottes an Abraham, ihm als Erben die ganze Welt zum Eigentum zu geben. Auch diese Zusage, die ihm und darüber hinaus seinen Nachkommen galt, war nicht an die Befolgung des Gesetzes gebunden. Sie wurde ihm vielmehr gegeben, weil er aufgrund des Glaubens in Gottes Augen gerecht war. Also für Abraham war das Losgehen keine Pflicht zu sagen, ich stehe jetzt im Plan, ich muss das machen. Es war kein Buchstabe, der erfüllt werden musste, sondern es war ein Glaube. Johannes schreibt es so, ein Glaube, der in der Liebe tätig ist. Punkt. Und da losgeht. Und was kämpfen sich die Autoren des Neuen Testamentes ab? Eine Gemeinde zurückzuholen in diese Art des Glaubens. Mit Argumenten, mit gut gemeinten Worten, mit Ermahnung. Abraham hat auf diesem Weg eine Menge gelernt. Es war viel Realität da, viel Not, viel Verlust. Es war viel dabei, wo Abraham gesagt hat, nee, ich will zurück. Und irgendwann hat er gesagt, als es mit dem Kind nichts wird, weißt du Gott, wir machen jetzt Folgendes. Mein Knecht bekommt jetzt meine Güter, mit dem Kind das lassen wir, das ist der einfachste Weg, fertig. Und dann sagt Gott zum Abraham, das macht er mehrmals, sagt er, komm mal her. Sagt er, Augen aufheben, Gesicht hoch. Zähl mal den Sand, zähl mal die Sterne. Also so wird sozusagen immer wieder Abraham zurückgeholt in diese Verheißung hinein. Ich wünsche dir das von Herzen, dass auch du von Gott immer wieder dorthin geholt wirst, heb die Augen auf. Vielleicht bist du gerade dabei, einen Lebensabschnitt zu beenden, etwas Neues anzufangen, loszugehen. Ich will dir sagen, Gott wird dich ausbilden, unterwegs. Hebe deine Augen auf, blick zu ihm. Er wird's machen. Ein letzter zusammenfassender Punkt. Vertrauen, nicht zerreden, sondern losgehen. Das Spannende ist ja, was sagt denn Abraham eigentlich zu dieser Ansprache? Los, geh los, verlasse alles. Abraham bleibt stumm. Widerspruchslos. Kein Wort von ihm. Er geht. Die hebräische Sprache ist ja total genial. Dieses, was wir im Deutschen mit er macht sich auf den Weg wiedergeben, ist dort einfach nur ein kleines, kurzes Wort. Er geht. Ganz große Einfachheit. Wesen des Glaubens. Auch dich rufe ich auf, geh los. Geh los in erster Linie in ein Leben mit Jesus. Sag ja zu ihm. Zu seinem Sterben, zu seiner Auferstehung, zu seiner Ewigkeit, die er für dich bereitet hat. Und lebe das als Kind Gottes. Wir werden die Dinge in dieser Welt nicht absichern, wir werden sie nicht zusammenhalten. Es wird nicht gehen. Aber wir dürfen losgehen, Segen empfangen, Segen weitergeben, bis zu dem Punkt, an dem Christus wiederkommt. Wir schreiben das Jahr 1937. Es ist der Vorabend des Krieges. Dietrich Bonhoeffer bildet Vikare aus. Er blickt durch, aus seinen Schriften wissen wir, dass er ahnt, was kommt. Es ist der Vorabend der größten Not, die man in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Aber er weiß, wir müssen der Gemeinde Jesu Christi und gerade den jungen Leuten das wiedergeben, weitergeben, was sie jetzt brauchen. Was ist ein Christ in dieser Welt? Was ist ein Kind Gottes in dieser Welt? Und ich habe das bloß nochmal in der Einzahl sozusagen nochmal wiedergegeben. Das Kind Gottes lebt als Fremdling, das in seine Heimat wandert. Es macht von den Gütern der Welt nur zur Notdurft Gebrauch. Es hat sein Herz nicht in der Welt, sondern im Himmel. Amen.